Lars, sag mal, wie war denn dein Wochenende?
Ja, eigentlich ganz schön, wenn man mal vom Ergebnis absieht, ne?
Du warst in Nürnberg, aber privat.
Und du warst in Nürnberg dienstlich, ne?
Ich war in Nürnberg dienstlich, war auch, was das drumherum anging, war das ganz nett. Aber es wurde ja auch Fußball gespielt. Also in der ersten Hälfte sowas Ähnliches zumindest, jetzt aus Eintracht-Sicht. Schwächste Hälfte unter Scherning, würde ich sagen. Gehst du wahrscheinlich mit. Ging Daniel Scherning übrigens nach dem Spiel auch mit. Da hat es an allem gefehlt. Vor allem an dem, was in der ersten Hälfte gegen Hertha noch so super lief, oder?
Ja, Nürnberg hat es irgendwie gut gemacht. Und dann war ja so eine kleine Systemumstellung dafür verantwortlich, dass es nach der Pause besser lief.
Ja, Systemumstellung und neue Impulse. Dreimal gewechselt, dann auf Doppelsechs umgestellt. Vorne die Dreierreihe. Aber das Problem jetzt in diesen Phasen, also wir haben jetzt angesprochen, das Hertha-Spiel, das Nürnberg-Spiel, ist ja, dass irgendwie halb gut dann nicht reicht. Ne?
Ja, gegen Hertha hat es zumindest zu einem Punkt gereicht. Und da war die erste Halbzeit aber auch überdurchschnittlich gut. Jetzt war die erste Halbzeit in Nürnberg
miserabel.
Miserabel, ja. Auch aus dem Gästeblock. Ich glaube, ich war das erste Mal seit dem Relegationsspiel in Wolfsburg wieder auswärts im Gästeblock. Hat sehr viel Spaß gemacht, sich das auch mal wieder aus anderer Perspektive anzuschauen, nicht von der Pressetribüne. Man sieht aber auch so ein bisschen ein anderes Spiel. Also ist, glaube ich, einfach nicht vergleichbar. Allein die Sicht, die man von da hat.
Ja, man geht ja auch in einem anderen Modus rein.
Aber auch von da war deutlich zu erkennen, dass das vor der Pause echt gar nichts war. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, diese erste Halbzeit anzugucken. Nach der Pause, fand ich, hatte man dann schon wieder so ein paar schöne Szenen, aber am Ende irgendwie keine Punkte.
Ja, was mir in dem Zusammenhang aber dann nach dem Spiel gefallen hat, war, dass Klartext gesprochen wird. Also Ermin Bicakcic sagt danach, es ist laut geworden in der Kabine, auch zu Recht. Daniel Scherning sagt, ja, es ist laut geworden, aber nicht von mir. Also die Spieler haben das wohl irgendwie dann untereinander geregelt. Und es gibt auch so ein Ansatz von Selbstkritik. Daniel Scherning hat gesagt, er hatte eigentlich schon vorher überlegt, ob er diese Impulse mit der Systemänderung unter anderem setzt, hat dann aber nochmal gewartet, weil er nach dem 0-1 eigentlich das Gefühl hat, es läuft ein bisschen besser. Vielleicht habe ich ein bisschen spät reagiert, sagte er danach. Wir hatten das schon ein paar Mal, ne, dass er im Grunde auch seine eigenen Taten dann selbstkritisch hinterfragt hat. Bis jetzt war es dann tatsächlich auch Beispiel Rayon Philippe, bei dem er sich geärgert hat, dass er den vielleicht nicht schon ein bisschen früher mit reingenommen hat. Ich glaube, nach dem Fürth-Spiel war das. Das ist ja danach, diese Maßnahme hat ja eingeschlagen, ihn dann in die Startelf zu nehmen. Es gibt also so einen Ansatz von Selbstkritik, der hilfreich sein kann.
Ja gut, aber jetzt müssen sie ja auch langsam wieder. Ne?
Jetzt müssen sie.
So, die Konkurrenz punktet. Ich will nicht sagen, es brennt lichterloh wieder im Keller, aber hat sich ja schon wieder zugespitzt da unten. Die Eintracht ist jetzt wieder auf dem Relegationsplatz gelandet. Am Freitag kommt Hansa Rostock. Also das ist schon so das erste von vielen Knackpunktspielen. 10 Dinger sind es noch und viele gegen die Konkurrenz von unten drin.
Ist es eine Krise, ein Kriselchen?
Ja, das wäre mir zu viel gesagt, aber eigentlich stand das doch schon wieder im dritten Buch Kessel in der großen Eintracht-Bibel, dass nach dieser Vertragsverlängerung irgendwie sowas, so ein kleiner Negativlauf folgen musste, um es jetzt mal so zu formulieren. Das ist halt einfach ein Eintracht-Klassiker, dass dir so eine Entscheidung jetzt nicht um die Ohren fliegt, aber dass die vielleicht, oder der Zeitpunkt wird irgendwie hinterfragt und plötzlich geht das nicht auf oder du hast auch mal weniger Spielglück. Gegen Hertha hättest du ja durchaus 3 Punkte holen können, wenn du vor der Pause einfach 1 mehr gemacht hättest oder sogar 2. Auch die Möglichkeiten waren dafür da und dann stehst du halt mit weniger Punkten da. Irgendwann fängt die Konkurrenz halt auch mal wieder an zu gewinnen. Und ja, das war uns ja allen auch irgendwie klar, dass die Mannschaft jetzt nicht eine ganze Rückrunde so weitermachen kann und immer wieder so krass punkten.
Ich habe jetzt auch bewusst so provokant gefragt. Ja. Also ich würde natürlich auch, von Krise zu sprechen, ist natürlich viel zu viel. Es ist vielleicht jetzt eine kleine Delle. Und man muss ja auch sagen, dass man jetzt natürlich auch schon wieder auf einem deutlich höheren Niveau in Anführungszeichen meckert. Also die Ansprüche sind natürlich jetzt auch gestiegen, dadurch, dass es die vergangenen Monate deutlich besser lief, was die Punktausbeute angeht. Da steigt natürlich der Anspruch ein Stück weit auch zurecht. Also die Mannschaft hat ja Anlass dafür gegeben und das ist ja auch ein gutes Zeichen. Also da, dass die Leute jetzt hier wieder davon ausgehen, dass man punktet, dass man gewinnt, dass man in der Lage ist, Spiele zu gewinnen, das gab es ja in den ersten Saisonmonaten im Grunde nicht.
Ja, Tobi, da würde ich dann aber trotzdem darauf eingehen wollen, dass man sich jetzt auch nicht zu sehr in Sicherheit wägen darf, weil es jetzt vor ein paar Wochen ja überdurchschnittlich gut lief. Das hilft dann am Ende der Saison auch nichts.
Wenn das habe ich so auch nicht gemeint. Nee.
Wenn du jetzt dein Tief hast, was vielleicht auch jede Mannschaft in dieser Rückrunde dann mal hat. Ja, aber es hilft nicht so. Du musst am Freitag punkten, du musst wieder regelmäßiger punkten, wieder regelmäßiger Siege einfahren, sonst sieht es am Ende düster aus, ne?
Ja, klar, also in Sicherheit wiegen darf man sich natürlich nicht, also warum auch auf Rang 16. Was ich damit meinte, ist nur, dass einfach, dass die Ansprüche natürlich jetzt zu Recht auch wieder ein bisschen höher sind. Es hätte jetzt auch so sein können zu diesem Saisonzeitpunkt, dass alle schon sagen, naja gut,
es ist
jetzt nächste Saison dann halt Sandhausen.
Ja, aber es ist ja auch wirklich ärgerlich, weil in den vergangenen Wochen wurden ja doch ein paar Chancen verpasst, sich da ein kleines Polster anzufuttern. Hm. Die Chancen wären da gewesen und dann würden wir hier heute wahrscheinlich nicht mit so einem ambivalenten Gefühl sitzen.
Ich glaube, uns haben auch ein paar Leserfragen erreicht. Magst du mal gucken?
Leserfragen, Hörerfragen, Social Media Fragen.
Sämtliche Kanäle.
Ja. Fassen das mal ein bisschen weiter. Ich gucke hier mal auf mein schlaues Handy. Und die erste Frage, die kommt, ist, wurde Daniel Schernings Taktik schon entschlüsselt?
Ja, naja, ich weiß, also da haben wir die letzten Wochen auch schon mehr drüber gesprochen. Also natürlich stellen sich die Gegner darauf ein, was da jetzt seit seinem Amtsantritt passiert ist, auf dieses schnelle Umschaltspiel, dieses Überfallartige. Das ist ja klar, dass die Gegner irgendwann merken, dass das irgendwie die ganz große Stärke ist. Und das war in den vergangenen Wochen ja auch schon sichtbar, ne? Dass es schwieriger geworden ist, über dieses Mittel zum Erfolg zu kommen. Und natürlich weiß das auch die Mannschaft. Daniel Scherning betont aber auch immer wieder, man sollte das Team jetzt nicht nur auf dieses Umschaltspiel reduzieren. Und damit hat er auch nicht so ganz Unrecht. Also es gab durchaus ja auch schon Momente in längeren Ballbesitzphasen, in denen dann trotzdem etwas kreiert worden ist.
Ja, und in der zweiten Liga habe ich das Gefühl, gibt es irgendwie mehr Mannschaften, die nach dem Modell Plan unterbinden spielen, als nach dem ich habe einen eigenen Plan. So, das sind so sehr wenige Teams, also wenn man es jetzt wahrscheinlich hat, trotzdem jeder einen eigenen Plan, aber ja, beim HSV unter Tim Walter war es überdeutlich, dass denen egal ist, was der Gegner macht. Ich finde, auch bei St. Pauli ist es so. Aber da unten, untere Tabellenhälfte, das sind halt jede Woche Kleinigkeiten, die da entscheiden. Auch wenn es nach einer absoluten Phrase klingt, aber das ist dann, du darfst den Fehler zu viel nicht machen, du musst die Fehler der anderen irgendwie ausnutzen, deine Chancen nutzen. Und das ist bei Eintracht in letzter Zeit so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Wobei ich dann fand, dass das Tor von Philipp in Nürnberg ja super geradlinig, super einfach herausgespielt war.
Da hatten sie natürlich auch eine Menge Platz in der Szene, aber ja, das stimmt. Das waren zwei, drei Stationen und Philipp macht es dann auch super vorne. Also das war ja wirklich in Torjägermanier, wie er den Ball darüber lupft.
Und er hätte ja beinahe noch einen gemacht, dieser Fernschuss, den der Klaus dann aus dem Winkel kratzt, wobei es ein bisschen weiter, er steht sehr weit vorne. Mhm. Ja, ärgerlich, muss man jetzt so mitnehmen, wobei ja alle vorher, also viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt so, hey, das ist Nürnberg, die haben seit in x Spielen nur ein oder zweimal gewonnen. Das ist eigentlich das Spiel, die haust du jetzt weg, hast drei Punkte und das ist auch das ist wieder ein Eintracht-Klassiker, dass du in so einem Spiel dann irgendwie nicht punktest.
Ja.
Und ich glaube, nach so einer Rechnung darfst du auch nicht verfahren, dass du denkst, hier, das ist unsere Mannschaft, das ist die Mannschaft, gegen die wir auf jeden Fall gewinnen. Hier, Osnabrück ist letzter, vielleicht geht's für die nur noch um die goldene Ananas, da gewinnst du aber, dann fährst du wahrscheinlich zur Bremer Brücke und dann wird's da sackschwer.
Eklig.
Und dafür holst du irgendwie einen richtig gemauschelten Dreier in Paderborn. Am Ende musst du jetzt halt, wie viel haben sie, 24?
Ja.
Brauchst jetzt halt noch 12 oder 13 oder 14 aus 10. Und das ist die Aufgabe.
Naja, vor allem auch gegen direkte Konkurrenz, ne? Also es geht noch gegen Rostock, es geht noch, gut, Wiesbaden ist schon ein Stückchen weg, aber die kommen auch noch nach Braunschweig. Letzter Spieltag in Kaiserslautern, das ist natürlich nochmal auch ein Eintracht-Klassiker, dass es dann am Ende möglicherweise da spitz auf Knopf geht.
Das würde ich jetzt schon unterschreiben.
So entspannt wird es halt nicht. Ne? Machen wir uns nichts vor. Das kennen wir alle. Aber lass uns doch nochmal übers Personal sprechen. Das war, glaube ich, auch eine Frage, die uns erreicht hat.
Vielleicht nochmal abschließend. Ich glaube nicht, dass der Scherning-Fußball schon entschlüsselt ist. Aber ich glaube schon, dass Eintracht gerade in so einer Anpassungsphase ist, von so den ersten Scherning-Monaten zu jetzt dieser Entwicklung und zu den Dingen, die vielleicht im Winter schon angestoßen wurden.
Das kann sein, ja.
Ich gucke nochmal, was wir hier noch Schönes haben. Nächste Frage. Ist es an der Zeit, Anthony Uja wieder in die Startelf zu befördern?
Ja, auch hier interessant. Also Daniel Scherning hat es vor dem Nürnberg-Spiel ja schon angedeutet, dass man natürlich weiterhin Geduld haben muss mit Anthony Uja nach der schweren Verletzung. Aber dass für ihn diese Rolle von der Bank zu kommen natürlich auch ungewohnt ist. Der ist daran gewöhnt, dass er startet, dass er vorne auch irgendwie der wichtigste Mann ist. Und das ist für ihn jetzt was Neues, von der Bank zu kommen. Deshalb sagte der Trainer, naja, möglicherweise wird er dann jetzt demnächst ihn auch mal von Anfang an spielen lassen. Er hatte schon gesagt, vielleicht schon gegen Nürnberg. Ich hatte mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich eine Finte sein wird. Allerdings hat er ihn da zur Pause gebracht, 45 Minuten. So lange hatte er vorher nach seiner Verletzung, glaube ich, noch nicht gespielt, wenn ich mich nicht täusche.
Nee, ich glaube, sonst waren es eher kürzere Einsätze.
Und also man hat in den vergangenen Wochen schon gemerkt, dass ihm so ein bisschen die Dynamik noch fehlt vielleicht und auch so ein bisschen die Bindung zum Spiel. Gegen Nürnberg jetzt in den zweiten 45 Minuten fand ich das schon besser. Also er hatte durchaus so seine Szenen, an denen er beteiligt gewesen ist. Natürlich auch da wieder keine so einfache Situation, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir Toni demnächst wieder in der Startelf sehen werden. Und wenn es dann nur für 45 Minuten reicht, in Anführungszeichen, dann nimmt er ihn zur Pause runter. Aber vielleicht einfach, um die Situation für ihn auch mal zu ändern und mal von Anfang an einen anderen Impuls zu setzen.
Ich fand es gegen Nürnberg auch eine Spur besser als in den Auftritten davor. Aber ja, jetzt auch noch nicht so, dass du sagst, der hatte jetzt seine klaren Szenen, der hat irgendwie, ist auch in die Situation gekommen, dass er seine Mitspieler irgendwie einsetzen kann. So, klar, der hat immer noch diese Präsenz, dass er auch mal einen Ball festmachen kann. Aber, weiß nicht. Ich mag den unglaublich gerne als Typen. Ich habe wirklich lange, so wenn man jetzt auf die letzte Saison und den Saisonbeginn guckt, nicht einen Stürmer von so einer Qualität in Braunschweig gesehen. Es hat unfassbar Spaß gemacht, immer dem zuzugucken. Aber im Moment fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, dass sich das in so kurzer Zeit wieder auf das Vorverletzungslevel einpendelt oder auch nur annähernd dahin. Wir haben lange darüber geschrieben, so Uja muss wiederkommen, wird im Endspurt um die zweite Liga noch wichtig. Hoffe ich auch für die Eintracht, für ihn. Aber im Moment fehlt mir so ein bisschen der Glauben daran.
Ja, aber also, ja, aber man muss es aber mal andersrum vielleicht auch betrachten. Also im Moment, derjenige, der ja vermutlich für ihn den Platz freimachen müsste, wäre Johan Gomez.
Mhm.
Der natürlich ein ganz anderer Typ Spieler ist. Der ackert unheimlich viel, der macht viel mit nach hinten. Ne? Das wirst du von Uja in der Form wahrscheinlich nicht so bekommen, wenn du jetzt dich für einen Wechsel entscheidest. Auf der anderen Seite ist Gomez also ein Spitzentyp, super netter Bursche und wie gesagt, der ackert viel, aber er ist jetzt nicht unbedingt die Torgefahr in Person. Und klar, bei Uja, der ist längst noch nicht da, wo er mal gewesen ist. Und mal sehen, wie lange es noch dauert, bis er hoffentlich da wieder in die Nähe kommt. Aber ich traue ihm trotzdem vorne mehr Durchschlagskraft zu. Und jetzt muss man eben vielleicht abwägen, was ist mir in dem Moment wichtiger. Stelle ich vielleicht dahinter auch nochmal um, damit ich jemanden habe, der dahinter vielleicht noch ein bisschen defensiver ist und für den also die Arbeit von die Gomez vorher mitverrichtet hat, mit aufhängt. Oder versuche ich es eben so, aber ich könnte es mir vorstellen, dass Daniel Scherning jetzt langsam ernsthaft drüber nachdenkt.
Ja, vielleicht habe ich es ja auch so ein bisschen herausgefordert, dass Toni endlich wieder trifft mit meinem kleinen schlechten Bauchgefühl,
das
ich in der Sache habe.
Dann wären wir wieder bei dem Eintracht-Ding.
Ja. Andererseits, du sagst jetzt, vielleicht stellt man hinter ihm jemanden auf, der ein bisschen defensiver denkt, aber ich weiß nicht, mein Eindruck ist eher so, dass alle fordern, dass hinter dieser Sturmreihe jemand aufgestellt wird, der eigentlich offensiver denkt.
Ja, also der zumindest mehr Impulse setzt. Mein Ansatz war jetzt nur, dass natürlich Joe Gomez auch eine ganze Menge mit nach hinten gearbeitet hat. Das war der Gedanke dahinter.
Ja, aber trotzdem, du ahnst wahrscheinlich schon, auf wen ich hinaus will. Es geht um unseren gehypten Winterneuzugang aus Schweden, Hampus Findell. Wieder ein Kurzeinsatz in Nürnberg, über den sich jetzt noch nicht so allzu viel sagen lässt.
Na, gar nichts eigentlich.
Ja.
Also.
Und ich glaube, alle oder viele Leute wollen ihn jetzt einfach sehen. So.
Ja.
Die Erwartungshaltung ist groß. Da kam jemand aus einer ersten Liga von einem Club, der auch nicht so ganz schlecht in der Tabelle dasteht mit Djurgårdens. Jan Tauer hat uns gesagt, super Spieler. U-Nationalspieler, ehemaliger. So, und dann kommt er nach Braunschweig, hat, glaube ich, also, ich weiß, Transfermarkt.de Marktwerte sind mit Vorsicht zu genießen, aber so viele gucken da drauf und denken sich so, boah, wir kriegen den und warum spielt der nicht? Und das ist jetzt die große Frage. Haut man den jetzt rein?
Auch das könnte ich mir vorstellen, aber da muss man auch dazu sagen, das ist natürlich auch ein anderer Spielertyp. Ne? Also du musst bedenken, der ist noch relativ jung. Der kommt jetzt in eine neue Kultur, der spricht die Sprache nicht, das ist ein völlig neues Umfeld. Und er spielt natürlich auch eine Position und auch seine Spielanlage verlangt das ja, bei der die Abstimmung passen muss mit den Mitspielern. Ne? Also jemand, der das Spiel eröffnet und so, da muss schon irgendwie eine gewisse Abstimmung da sein. Der muss wissen, wie bewegen sich meine Mitspieler. Und das alles reinzubekommen und da auf eine Ebene zu kommen mit den Teamkollegen, ist halt schwieriger, als wenn du, ich übertreibe jetzt mal, einen hast, der irgendwie die Außenlinie rauf und runter rennt, wo du einfach sagst, okay, mach das, Barker die Seite rauf und runter. Nicht, dass ich jetzt sagen will, das wäre einfach. Ich hoffe, man versteht, worauf ich hinaus will. Und dann schlägst du vorne die Flanken rein. Ne? Das ist, da brauchst du dann wahrscheinlich etwas weniger Gefühl für deine Mitspieler als bei so einer sensiblen Position, die Hampus Findell dann auch einnehmen müsste. Auf der anderen Seite ist es natürlich so klar, der sollte helfen und war, alle waren, haben sich gefreut über den und jetzt laufen so langsam ein bisschen die Spiele weg. 10 Stück sind es noch, in denen er dann auch irgendwie Impact haben könnte und ja, kann das verstehen, dass die Leute heiß auf ihn sind, durchaus.
Ja, ist so ein bisschen der Thor Helgason-Effekt aus dem September, dass da irgendwie auch nach dem ersten Spiel von ihm eine hohe Erwartungshaltung da war und er dann trotzdem seine Zeit gebraucht hat. Findell hätte vielleicht die Zeit mit der Eintracht, wenn wir schon wüssten, es geht nächstes Jahr in Liga 2 weiter, aber so in dieser Situation ist es irgendwie undankbar für ihn, vielleicht auch undankbar für den Trainer, weil alle sich fragen, so wann sehen wir den endlich? Und für deine wilde These mit den Außenbahnspielern, musst jetzt natürlich aufpassen, dass Donkor, Rittmüller, Lukoki, dass die sich jetzt nicht in der Mixed Zone hüpfen.
Ja, nein, bitte nicht, so war das nicht gemeint. Ich wollte nur damit sagen, dass er natürlich irgendwie da in der Zentrale, im Spielaufbau natürlich irgendwie mit allen eine besondere Connection haben muss. Das müssen die anderen natürlich auch, selbstverständlich. Und ich glaube, über zwei von denen werden wir gleich auch nochmal ein bisschen präziser reden, die du gerade angesprochen hast.
Genau. Ich gucke gerne nochmal drauf, aber ich habe die Frage eigentlich schon gesehen.
Du hast es eigentlich auch schon eingeleitet.
Gerade. Ja, ich habe es gerade schon eingeleitet. Sekunde. Wie seht ihr die aktuelle Form von Anton Donkor? Sollte Lukoki starten, ist eine der Fragen. Und ich würde sagen, also von mir kurz und knapp, Anton Donkor hat es zum Jahreswechsel noch sehr gut gemacht. Aber zuletzt fand ich Anderson Lukoki einfach irgendwie ein bisschen erfrischender, belebender fürs Eintracht-Spiel. Vielleicht hat er auch irgendwie so dieses Momentum gerade, deswegen würde ich davon ausgehen, dass er gegen Rostock einfach von Anfang an spielt.
Schließe ich mich an. Also das ist Anton Donkor, Riesenrespekt. Der hat gerade in dieser Phase, in der Eintracht eine Menge Punkte aufgeholt hat, hat er eine wichtige Rolle gespielt und auch wirklich tolle Spiele gemacht. Zuletzt wirkt es ein bisschen so, als sei er ein bisschen überspielt und hätte so einen kleinen Hänger. Daniel Scherning hat mir das in Nürnberg auch im Grunde genau so bestätigt. Anderson Lukoki war einer dieser drei Impulse, die Impulse im Sinne von Einwechselspieler, die Scherning in Nürnberg zur Pause gebracht hat, hat das Spiel belebt, auf jeden Fall, bin ich ganz bei dir. Und übrigens Anderson Lukoki, Spitzentyp, das mal ganz nebenbei, ein ganz netter Bursche, sehr witzig. Und Daniel Scherning hat auch ganz klar gesagt, es gibt Überlegungen, er wird drüber nachdenken, ob da jetzt was passiert. Und dazu kommt noch, Lukoki hat ja eine Rostock-Vergangenheit, ist wahrscheinlich gegen die Truppe heiß wie das berühmte Frittenfett. Also ich gehe im Moment, ja, also ich würde auch stark vermuten, dass wir da einen Wechsel sehen werden auf der Position.
Okay, nächste Frage, ich habe gleich schon mal nachgeguckt. Welcher Eintracht-Spieler wird am Saisonende die meisten Tore erzielt haben aus unserer Sicht?
Fabio Kaufmann.
Ja, Fabio Kaufmann.
Oder Rayon, mal sehen. Der hat jetzt auch schon 4. Fabio hat, glaube ich, 6, ich mich nicht irre. Aber am Ende muss man ja auch sagen, es ist völlig egal. Also wenn sie am Ende 6 Spieler haben, die 7 Tore gemacht haben, ist es besser als einen zu haben, der 21 Tore gemacht hat. Jetzt mal so, es wird jetzt keiner mehr irgendwie 18, 19 Hütten machen in der Saison, das wird nicht mehr passieren. Daher Ausgeglichenheit ist dann auch manchmal nicht schlecht. Klar, es ist immer gut, wenn du irgendwie einen vorne drin hast, wo du sagst, okay, bei dem sind wir jede Saison safe, der macht 12 bis 15, macht er auf jeden Fall. Hast du gerade nicht, hättest du vielleicht gehabt mit Uja, wenn er sich nicht verletzt hätte zwischendurch. Und daher, ja, mein Tipp, also entweder Kaufmann oder Philipp. Okay. Jetzt lehne ich mich jetzt nicht zu weit mit aus dem Fenster, glaube ich. Oder würdest du jetzt noch sagen, Hasan Kurucay?
Ja, oder Ermin macht jetzt noch.
Ermin, ja, er
macht auch schon noch ein paar. So in 10 Spielen 10 Last-Minute-Tore.
Auch das gerne.
Aber du hast gerade schon einen Tipp angesprochen. Wir haben noch eine Hörer-, Leser-, Social-Media-Frage, wie auch immer. Und danach können wir eigentlich das Spiel tippen.
Ja.
Und dann wäre Studio Blau-Gelb vor dem Rostock-Spiel schon abgedreht. Aber die letzte Frage, die noch offen ist, ist, wie würde unsere Startelf gegen Hansa Rostock aussehen? Und Ich glaube, im Tor sind wir uns einig. Ron-Torben Hoffmann.
Ja.
Davor würde ich, glaube ich, auch nicht so viel ändern.
Gar nichts.
Ja. Dekali, Bicakcic, Ivanov.
Ja.
Links haben wir schon gesprochen. Lukoki. Rechts Rittmüller.
Ja.
Ich würde auf der 6, ehrlich gesagt, auch bei Robin Krause bleiben?
Da würde ich, tippe ich auf, weil tippen ist zu viel gesagt, aber da vielleicht sehen wir da den Hampus doch mal.
Ja, du sagst jetzt Hampus, ich sage Krause und ich hätte jetzt Findell.
Für Helgason.
Nee, ich hätte Findell und Kaufmann auf die Findell und Helgason auf die 8 gestellt und Kaufmann eine Reihe weiter nach vorn gezogen, Gomez raus.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
An der Seite von Philipp.
Aber es wäre langweilig, wenn ich jetzt das Gleiche sage. Das ist eine gute Möglichkeit. Ja, Kaufmann hatte ja auch in der zweiten Hälfte in Nürnberg vorne mit in der dann Dreierreihe gespielt. Aber dann sage ich Findell für Krause, davor weiterhin Helgason und Kaufmann und vorne Philipp und Uja.
Ja. Und Ergebnis?
3-0. Das muss jetzt mal ein Statement her.
Oh, ich sag, das wird so ein richtiges Gewürge. 1-0, wahrscheinlich auch so da in Richtung Gästeblock, ganz unangenehme Geschichten und die Eckenschützen können sich schon mal auf was einstellen.
Also ich sage 3-0 und Lukoki trifft gegen sein Ex-Team.
Okay. 1-0 Kaufmann und damit ist doch alles gesagt, oder? Danke fürs Zusehen, Zuhören.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Hat Spaß gemacht.
Ciao, ciao.
Tschüss.